Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute die Mezzosopranistin Christina Bock. Christina Bock stammt aus der Nähe von Ilmenau und war lange festes Mitglied im Ensemble der Dresdner Semperoper, auch im Staatstheater in Karlsruhe war sie tätig. Mittlerweile ist sie freischaffend. Ihre Karriere führte sie bereits auf große Bühnen, unter anderem auch nach London, wo sie mit Papano zusammengearbeitet hat. Und ich spreche mit ihr über ihre Stimme, wie sie sie pflegt. Sie selbst bezeichnet ihre Stimme als Instrument und überhaupt, wie sie den Weg in die klassische Musik gefunden hat.
Ha, hallo.
Hi.
Hey. Hey.
Hi. Ja, jetzt.
Du meinst, dann stelle ich dich mal.
Jetzt mit Bild und Farbe.
Kann ich dich auch so umstellen? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, das geht auch.
Ah, perfekt.
Wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade in Hannover. Wir sind ja frisch umgezogen nach Hannover und ja, genau. Jetzt bin ich gerade hier in meinem Arbeitszimmer, das nun endlich fertig ist nach langem Umzug. Und ja, genau, das war nicht ganz so einfach. Irgendwie viel los. Und ja, genau. Und jetzt habe ich endlich mein Klavier, steht wieder und jetzt lebe ich wieder.
Und warum Hannover?
Weil mein Mann in Hannover arbeitet, bei den Herrenhäuser Kunstfest spielen. Mhm. Und da ist die, und Hannover tatsächlich auch die bessere oder sehr gute Anbindung hat in Deutschland, die ich auch brauche, einfach um international zu arbeiten. Und das war in Dresden sehr, sehr schwierig. Mhm. Und genau, ich habe in Dresden, bin also sozusagen nicht mehr in Dresden jetzt, nach 5 Jahren in der Semperoper und mache mich selbstständig.
Ach, du bist da nicht mehr im Ensemble dort?
Nee, genau. Ich habe mich sozusagen für die Selbstständigkeit entschieden. Mhm. Und das
heißt aber nicht, dass du dort nicht mehr auftreten wirst oder so?
Nein, das nicht. Mhm. Aber es ist einfach ein... Also der Schwerpunkt liegt sozusagen auf der freien Arbeit. Ich habe immer schon auch parallel sehr viel frei arbeiten können und habe aber einfach über die Jahre jetzt gemerkt, dass es für mich einfach besser passt als Mensch. Mehr selber zu bestimmen, meine eigene Zeit. Ich reise wahnsinnig gerne. Und das hat sich einfach, das war für mich nochmal wesentlich nährreicher sozusagen. Mhm. Auch künstlerisch dann. Mhm. Und so kam die Entscheidung einfach nach 4 Jahren. Ich war insgesamt doch jetzt fast 9 Jahre so in festen Ensembles. Und das ist einfach eine ganz andere Arbeit als das freie Singen. Mhm. Und so habe ich den Schwerpunkt verlegt.
Was ist denn da der Unterschied dabei dann? Also du wirst dann gebucht für eine gewisse Zeit nur und bist dann an verschiedenen Orten und
nicht mehr. Richtig, genau.
Also aber sagt man nicht zum Beispiel in Dresden, wenn man da in der Semperoper ist, dann hat man es geschafft irgendwie und dann für einige ein Lebensziel?
Ja, du, also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es sehr auf den Menschen ankommt. Also ich glaube, im Studium denkt man eben, man wird sowieso, denken alle, sie werden Solisten. Das ist ja auch am Ende dann gar nicht der Fall. Also das sind ja auch irgendwie wenige, die es dann wirklich auch so leben können. Mhm. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und dann ist natürlich auch diese Idee, dass man fest ins Engagement kommt und dass das eben auch das Berufsbild ist allein. Und ich glaube, das ist einfach nicht so. Ich denke, es gibt viele, viele, also man kann in den Chor gehen, man kann in den Rundfunkchor gehen, ne? Man kann Konzertsänger werden, hauptsächlich sich auf Konzert spezialisieren, auf neue Musik, auf alte Musik und eben auch fest ins Ensemble. Aber dafür muss man auch einfach ein Typ sein. Und ich habe jetzt über die Jahre einfach gemerkt, es war eine wahnsinnig tolle Arbeit, eine Erfahrung. Und man ist natürlich jeden Tag, muss man sozusagen auch abliefern. Das schult natürlich auch wahnsinnig, man lernt sich selber sehr gut kennen. Mhm. Aber es ist was ganz anderes, als wenn ich für 6 Wochen irgendwo gebucht werde. Meistens ist das dann 6 Wochen, wo man irgendwo anfängt zu proben oder 6 Wochen probt. Und danach kommen dann die Vorstellungen. Also insgesamt sind das dann meistens schon über 2 Monate, mhm, die man dann eben unterwegs ist. Und eben eine Produktion macht. Das ist, würde ich sagen, der Grundunterschied. Also wenn man fest am Haus ist, hat man einfach wahnsinnig viele Dinge parallel. Zumeist. Und das ist im Freischaffenden natürlich nicht so. Da gehe ich irgendwo hin und bereite vielleicht noch parallel das nächste Stück vor, was irgendwann kommt, aber mache wirklich konzentriert eine Sache künstlerisch. Und das liegt mir einfach besser. Ich mag das wahnsinnig, so in eine Sache richtig reinzutauchen und reinzustürzen und nicht zu viel parallel zu machen. Mhm.
Du bist genau. In Thüringen geboren auch, ne?
Richtig, in Möhrenbach. Also ich bin in Ilmenau geboren, aber bin in Möhrenbach groß geworden. Ein ganz kleines Dorf, ja.
Ja, kenne ich.
Genau. Ja, sehr schön da. Ich bin da auch sehr regelmäßig. Ich liebe es sehr. Das ist übrigens auch was, was mich in Hannover, glaube ich, schon sehr zu Hause fühlen lässt. Es ist eine wahnsinnig grüne Stadt. Aha. Also ich könnte in keine Stadt ziehen, die nicht wenigstens viel Grün fußläufig hat irgendwie. Das ist für mich einfach auch zu Hause. So. Mhm. Ja, genau.
Kommst du aus einer musikalischen Familie, dass du dich dafür auch entschieden hast für diesen Weg, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Eben, weil Ilmenau ist jetzt oder Möhrenbach nicht so unbedingt bekannt genau. Für die große Kunst in Thüringen.
Nein, ich würde tatsächlich gerne mal erzählen, dass ich aus einem sehr musikalischen Haushalt komme und mit 5 schon Klavier gespielt habe. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Meine Eltern machen beide überhaupt nichts mit Musik. Und ich bin da wirklich reingestolpert. Ich wollte immer auf die Bühne. Also ich habe sehr früh getanzt. Mit 6 habe ich angefangen mit Tanzen. Habe dann ab der 7. Klasse immer Schauspiel gemacht. Und für mich war überhaupt nicht klar, dass das sozusagen die Talentierung in der Musik liegt. Schon gar nicht in der klassischen. Damit hatte ich überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Und dann wollte ich immer so mal Lagerfeuer-Gitarre lernen. Dann, als ich so 14 war, fand ich das total toll. Und irgendwie so ein bisschen schrummeln. Und meine Mutter meldete mich in der Musikschule an. Und da kam ich zur ersten Stunde in den Gitarrenunterricht. Und der spielt im Bach-Präludium vor. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und dann habe ich so sozusagen auch erst Noten gelernt, also sehr, sehr spät Noten lesen gelernt. Und ja, und dann war ich im Chor und das hat mir auch gefallen. Und irgendwie habe ich auch Glück gehabt, dass sozusagen ein paar Leute dann auch entdeckt haben, wo die meine Stärken liegen. Und das war dann, die Stimme war einfach, da war klar, da ist was zu machen. Und parallel habe ich eben immer Schauspiel gemacht und dadurch war diese Kombination irgendwann dann eine Idee. So, Mensch, dann wäre doch irgendwie Oper ganz gut. Überhaupt nicht, weil ich Oper mochte. Ich muss fairerweise sagen, ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, nicht eine Oper gesehen. Das ist eigentlich total verrückt, aber ich, und ich weiß noch, dass mich in der Aufnahmeprüfung meine Lehrerin damals dann irgendwie fragte, ja, warum möchtest du denn eigentlich Gesang studieren? Und ich wirklich einfach nichts wusste als, ja, ich will so auf die Bühne, ich will einfach singen. Also das war mir klar, aber ich wusste überhaupt noch nicht, wo es hingeht. Mhm. Und so bin ich da so ein bisschen, habe mich eigentlich von meiner Stimme leiten lassen, was ich versuche auch heute eigentlich noch zu machen. Ja, was mir immer ganz gut tut. Also wo die mich so hinführt, da gehe ich auch irgendwie mit. Eben zum Beispiel auch in die jetzt freischaffende Tätigkeit. Mhm. Das ist tatsächlich für mich auch wesentlich gesünder irgendwie.
Ja. Ja. Hier und da hört man, dass du aus Thüringen bist, also an einigen Endungen noch, das höre ich wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau.
Hat denn jemand versucht, hier mal das abzutrainieren?
Ja, klar. Und ich tatsächlich, natürlich, wenn ich singe, hört man das hoffentlich. Nein, hört man das nicht. Und wenn ich mich ganz besonders anstrenge, hört man es auch nicht beim Reden. Aber wir sind ja nun sozusagen Thüringer letztendlich.
Ich kann das mitverwenden. Obwohl Ilmenau ist ja, glaube ich, vom Dialekt her nicht ganz so schlimm wie,
es geht.
Andere Teile Thürings.
Ja, ich meine, die Dörfer sind dann immer noch mal ein Stückchen schärfer im Dialekt.
Gut, wenn da die Eingeborenen anfangen, da versteht man wirklich gar kein Wort.
Richtig, genau. Und das ist auch von Dorf zu Dorf natürlich unterschiedlich. Mhm. Und, aber tatsächlich, ich habe ja auch in Karlsruhe studiert und jetzt, da war ich sehr froh, da habe ich auch natürlich viel gesprochen und irgendwann hieß es dann noch vor 5 Jahren, Mensch, ach, du kommst aus dem Osten, ach, das hört man gar nicht. Und dann dachte ich, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt hört man wirklich, jetzt kann ich wirklich Hochdeutsch sprechen und dann bin ich wieder in Dresden gelandet. Da war es wieder vorbei. Und jetzt in Hannover, das ist ja die Stadt, von der alle sagen, dass die Hannoveraner wohl Hochdeutsch sprechen.
Ja, genau.
Und jetzt habe ich große Hoffnung, dass das wieder wird mit dem Hochdeutsch.
Ach, so ein bisschen regionale, stimmliche, sprachliche Färbung, Identität ist genau. Doch auch nicht so schlecht.
Also. Ja, unbedingt. Also ich finde es auch tatsächlich sehr sympathisch. Und ja, mein Mann ist auch Leipziger, also von daher, wir sind natürlich, ist natürlich auch sehr schwer, wenn man dann zwei hat, die Dialekt, oder eigentlich natürlich aus einem sehr starken, dialektreichen Raum kommen.
Aber, genau. So professionell hat dir das jetzt keiner versucht, mal irgendwie so abzustellen?
Ja, doch, man hat natürlich Sprecherziehung.
Doch.
Okay. Ja, man hat Sprecherziehung im Studium immer und darum geht es natürlich auch. Und wenn ich beispielsweise Operette mache, habe ich natürlich auch viel Dialog, oder es fängt schon bei der Zauberflöte an. Mhm. Da ist ja auch Dialog. Da habe ich es tatsächlich ein paar Mal gemacht zu Weihnachtsvorstellungen, dass ich in Dresden auch dann mal den ganzen Dialog in gesächselt habe. Das ist natürlich, also das kann man natürlich dann auch mal abweichend machen, dann ganz überzogen, aber prinzipiell muss ich das natürlich beherrschen, klar, auf die Bühnensprache.
Kennst du alle Texte jetzt, die du immer noch, die du mal auswendig gelernt hast, oder musst du dir das immer wieder neu aneignen, wenn du jetzt zum Beispiel Zauberflöte nochmal machen müsstest, oder?
Das ist eine spannende Frage. Also ich versuche selber immer zu verstehen, wie mein Gehirn funktioniert oder wie das Gehirn eines Sängers überhaupt funktioniert, weil meine Eltern, die eben gar nichts mit Musik zu tun haben, immer sagen, ja, wie machst denn du das mit diesen ganzen Texten, diese 3-Stunden-Opern? Mhm. Und also für mich ist es tatsächlich so, dass ich das verbinde mit dem, was ich tue auf der Bühne. Also wenn ich in eine Inszenierung wieder reinspringe, würde ich sagen, brauche ich fast keine Zeit. Da würde ich es auch schaffen, wenn mich früh jemand anruft und sagt, und was ja auch häufig so ist übrigens im Festengagement, dass jemand ausfällt und dann wirst du angerufen und gesagt, du heute Abend ist Zauberflöte, kannst du nicht singen. Boah. Mhm. Also das sind natürlich auch Stücke, die man immer drauf hat. Aber es gibt andere Stücke, gerade wenn es dann in die Moderne geht oder auch wirklich stimmlich sehr anspruchsvolle Stücke, alles was auch, ich mache viel Strauß, was auch Strauß angeht, da kann ich das Stück natürlich auch. Ich brauche nur einfach schon mindestens mal einen Tag, bis ich wirklich das auch wieder in der Stimme habe, im Instrument habe. Mhm. Im Kopf ist es drin, wenn man wirklich 6 Wochen probt. Man macht es ja immer wieder. Man muss sich vorstellen, es sind 3 Stunden früh, 3 Stunden abends und es sind immer wieder die gleichen Texte. Du hörst es wahnsinnig oft. Du probst ja einzelne Szenen auch wahnsinnig lang und deswegen ist das irgendwo im Kopf drin. Aber es ist mehr eine Sache auch, ob es wieder im Instrument drin ist. Und ich bin tatsächlich sehr gerne im Einspringer. Das ist auch zum Beispiel etwas, das gibt Menschen, die machen das wahnsinnig gern bei uns. Und es gibt Leute, die das überhaupt nicht gern machen. Mhm. Und ich finde es aber einen tollen Kitzel. Und dann gibt es natürlich so Dinge, dass irgendwie, dass man angerufen wird von in der Schweiz. Und das heißt, können Sie morgen herfliegen und einen Hänsel singen? Und dann kramt man seinen Auszug und guckt nochmal rein, so, okay, ich kann es noch. Und dann setzt man sich ins Flugzeug, wird abgeholt an der Pforte, kriegt ein Kostüm angezogen, hat im besten Fall im Flugzeug noch eine DVD gucken können, wo man noch sieht, was passiert. Und dann geht's los. Also das kann einem natürlich auch passieren. Das ist aber super spannend.
Das hört sich wirklich spannend an, ja.
Ja, weil die Kollegen, es ist natürlich ein neues Bühnenbild. Ich finde das immer so ein Spielplatz, einen neuen. Und dann hat man irgendwie Kollegen, die einen natürlich auch mit durchziehen und auch helfen natürlich da irgendwie. Mhm. Da kriegt man meistens eine Einweisung, wo man nochmal sieht, okay, hier ist ein Loch, hier darfst du nicht reinfallen und hier bist du da und da hingezogen und da kommst du aus dem Bühnenboden und dann geht es eigentlich auch schon los.
Also wie du das erzählst, ja. Ist das ja, klingt das ja wie so ein Krimi mit einer schnellen Eingreiftruppe da, falls irgendwas passiert.
Genau.
Ja, so ja, man sagen. Muss es nur vermitteln können, ne? Dann kriegt man vielleicht auch Lust auf Oper, für die
ja, in der Tat.
Keine also, Oper mögen.
Ich finde ja eben, dass Oper, dadurch, dass ich nicht von der Oper komme oder von der klassischen Musik, besser gesagt, habe ich mit dem Genre auch immer schon meine Probleme gehabt, weil ich eben finde, dass es häufig noch zu elitär ist. Und eben genau diese Lust auf Oper, dass wir das auch teilweise schon verpasst haben. Und ich hoffe, dass das, ich finde, das merkt man jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, Wo stehen wir eigentlich, wer braucht uns eigentlich, steht ja auch ganz oft im Raum, systemrelevant oder nicht oder so. Und da merkt man doch, dass ich finde, dass Oper zum Beispiel so richtig in der Mitte der Gesellschaft eigentlich nicht wirklich angekommen ist. Mhm. Und diese Lust auf Oper vermitteln, eben über Backstage-Geschichten, über die Leute mal wirklich mit reinnehmen. Also wir machen das in der Semperoper über Führung natürlich, aber es ist einfach was anderes, wenn du den Prozess besser kennst, wenn auch die Kinder schon wirklich mit Oper in Kontakt sind und früh anfangen zu schauen. Auch da ist in Dresden viel passiert. Da gibt es ja die kleine Bühne, da laufen wirklich mittlerweile auch 4 Kinderstücke. Aber ich glaube, dann würde sich die Frage auch viel weniger stellen, wo sind wir denn hier, wo braucht uns denn überhaupt jemand? Weil es einfach normal ist, dass man vielleicht eben auch mal in die Oper geht. Und und wenn ich dann mit Leuten rede, die auch mit meinen Freunden, die eben nichts mit Oper zu tun haben, dann stelle ich das immer wieder fest, dass die eigentlich sagen, hey, ist doch eigentlich fetzt, gehen wir mal rein. So. Und dann nehme ich die natürlich meistens auch mit zum Schminken mal, und dass sie den ganzen Prozess einfach auch sehen. Mhm. Und ich glaube, der ist interessant. Also wie kommen wir dahin auch? Mhm. Also wie geht es am Ende nicht nur das Produkt, sondern auch was die Menschen natürlich, die es machen, und auch was passiert hinter der Bühne, ist immer spannend, glaube ich.
Ja. Ich glaube, das geht unterwegs irgendwann verloren, weil die kleineren Kinder, die unternehmen ja doch relativ viel und sind dann mal vielleicht auch im Theater und so weiter. Ich glaube, das geht irgendwie dann so im jugendlichen Alter verloren. Weil Kindertheater gibt es ja schon irgendwie viel. Ich denke jetzt gerade so drüber nach, wie es bei mir war. Und das war dann eher, würde ich sagen, so die jugendlichen Zeit, also Teenager-Alter, wo man dann...
Das heißt, du bist ins Theater gegangen, als du Kind warst, das schon?
Na, hier in Erfurt hatte man ja dann Möglichkeiten auch, ne? Also verschiedenste Formen oder vielleicht auch mal Kabarett ist jetzt was anderes, aber überhaupt mit dieser Kunstform in Kontakt zu kommen, dass da Menschen auf der Bühne stehen und irgendwas tun. Was unterhalten soll. Ja.
So. Ich glaube, Theater im weitesten Sinne. Also ich kann mich in der Schule, ich war immer noch auf der Schule, wir hatten eine sehr ambitionierte Kunst- und auch Musiklehrerin. Und da gab es die Idee einfach, dass wir einmal im Monat ins Theater gehen. Da waren wir in Ruderstadt, in Erfurt, eben in Arnstadt, einfach im Theater einmal im Monat. Und so habe ich wirklich im frühen Jugendalter eigentlich alle Dürrenmatt-Stücke beispielsweise gesehen und wirklich ganz viele Dinge, die mir auch sehr geblieben sind und die mich auch so im Theater sehr prägen. Ich gehe heute noch wahnsinnig gern ins Schauspiel, also eigentlich am allerliebsten. Und da hat sich bei mir diese Anlage, diese Liebe zum Theater, glaube ich, auch entwickelt. Einfach über das permanente Schauen auch. Und aber ich habe zum Beispiel eben keine Oper gesehen. Das war eben einfach, das war einfach zu weit weg. Wobei ich weiß, glaube ich, Ruderstadt ja auch Opern macht ab und zu, und Erfurt ja sowieso.
Ja, das Format mit den Domstubenfestspielen, das ist zum Beispiel gar nicht so schlecht, um das so in die Stadt reinzutragen. Ne? Da ist es nicht in so einem abgeschlossenen Raum, sondern und auch nicht ganz so elitär, sage ich mal.
Ja, genau. So. Das sind ja auch diese Formate, dieses Classic Picnic und was, da gibt es ja ganz verschiedene Ideen immer wieder, auch in anderen Städten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, um die Leute einfach dafür zu interessieren erstmal. Ja. Weil es ja doch auch hohe Kartenpreise sind. Das ist ja auch etwas, darf man nicht verschweigen. Mhm. Also das ist einfach doch noch günstiger ins Kino. Es ist, das kostet einfach auch. Ja, und dann musst du den Leuten natürlich auch irgendwie klar machen, warum sollen sie da jetzt wirklich auch hin? Und was ist da der Unterschied? Es ist eben kein Kino, es kann eben was passieren. Es kann eben der Vorhang nicht fahren und dann ist Stopp. Alles schon passiert. Gerade das ist so schön, dass es im Live ist einfach. Und dafür die Liebe, das irgendwie weiterzutragen, das fände ich, da überlege ich auch immer wieder, wie man das wirklich machen kann, weil ich eben auch fachfremd sozusagen bin. Mhm. Und weiß, wie das ist, wenn man einfach nicht den Zugang findet. So.
Ja. Du hast vorhin über Texte gesprochen. Mhm. Gab es denn mal eine Situation, dass du den Text nicht parat hattest? Und wie bist du da rausgekommen?
Na, wir haben ja eine Soufflöse. Mhm. Also in großen Häusern noch zumindest haben wir Soufflösen. Das wird leider immer mehr gestrichen, was ein großes Problem an kleinen Häusern ist, weil man sich vorstellen kann, die spielen natürlich noch mehr verschiedene Stücke, und wenn du dann wirklich jeden Tag ein anderes hast und keine Soufflöse mehr, das ist dann, also ich größten Respekt auch vor den Kollegen, wie das geht. Mir ist mir das schon mal passiert. So wirklich einen richtig großen Texthänger hatte ich wirklich noch nie. Natürlich sind immer mal, wenn man sehr lange ein Stück eben nicht gespielt hat, gerade bei Rezitativen passiert es schon, dass man kurz vorher denkt, oh, wie war nochmal der Anfang? Und da ist aber immer schon, wenn man eine gute Soufflöse hat, tatsächlich, und die kennt einen gut vor allen Dingen, die sieht also dein Gesicht und weiß, oh, jetzt könnte was passieren, dann kommt eigentlich schon das erste Wort und was, und dann geht's los. Aha. Also das ist mir noch nicht so wirklich passiert. Allerdings, das ist so ein bisschen ein Hobby von mir, ich sammle so ein bisschen Sängerträume von Kollegen und auch von mir selbst, weil ich tatsächlich schon über Jahre so einen Albtraum habe. Ich glaube, jeden Sänger, den du fragst, der hat so einen speziellen Albtraum. Wenn er besonders aufgeregt ist, kommt immer dieser Albtraum. Mhm. Und der ist bei mir wirklich, dass ich in Gera, wo ich angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich, das war das erste Haus, wo ich kleine Rollen gesungen habe. Und da träume ich immer, dass ich in die Carmen einspringen soll. Ich habe noch nie in meinem Leben Carmen gesungen, davon mal abgesehen. Und dann stehe ich auf dieser Bühne und die fangen an zu singen und singen in einer anderen Sprache. In einer völlig anderen Sprache, die mir überhaupt nicht bekannt ist. Mhm. Und ich habe aber dieses Engagement zugesagt und ich stehe schon im Kostüm auf der Bühne. Und jetzt versuche ich mich also mit einem Kauderwelsch und einfach einem undeutlichen Sprechen irgendwie durch diese Oper durchzuzwingen. Und jedes Mal, wenn die anderen singen, überlege ich wieder, wie ging es weiter und hänge diese Soufflöse an den Lippen, deren Sprache ich aber auch nicht verstehe. Und das träume ich wirklich absolut immer, wenn ich zum Beispiel schlecht vorbereitet bin oder das Gefühl habe, schlecht vorbereitet zu sein oder besonders aufgeregt bin. Und wirklich, und das habe ich irgendwann meiner Freundin erzählt, die auch singt, und die erzählte mir dann ihren Traum. Und so nehme ich das immer so nach und nach so ein bisschen auf. Ich hoffe, vielleicht wird das mein Buch, habe ich schon überlegt. Also das sind wirklich herrliche Sachen. Also da vermischt sich wirklich alles an Ängsten und Bühnenmöglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Das ist ja sehr interessant. Und da ist eben Text
vergessen. Wäre auch ein schönes Stück.
Ja, tatsächlich. Ne? Alle singen in irgendeiner Sprache, keiner versteht sich und alle versuchen aber zu faken, dass sie alles können.
Alle Träume dann so irgendwie hintereinander, das wäre dann.
Ach so, oder die Träume miteinander, ja, genau.
Ja, du hast vorhin von deiner Stimme als Instrument gesprochen, ne?
Ja.
Das ist ja irgendwie so sehr versachlicht dann, ne? Es ist ja eigentlich in dir drin, Teil deines Körpers, und ein Instrument ist ja dann irgendwie, ja, was Sachliches. Betrachtest du das auch so? Pflegst du das dann auch so? Oder wie kümmerst du dich darum?
Also ja, ich pflege es auf jeden Fall wie ein Instrument. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Denn ich habe im Studium, ist das am Anfang natürlich, ich habe mit 17 angefangen zu studieren, also dann doch sehr, sehr früh. Und dann ist es alles sehr emotional. Und man will auf die große Bühne und alle glauben natürlich auch, okay, wir werden die nächsten großen Stars. Und es ist alles, die Stücke sind emotional und ich will mal das singen und ich will mal das singen. Und man arbeitet sehr viel mit Emotionen am Anfang. Weil auch der Sänger oder die Stimme auch übers Nachahmen am Anfang funktioniert. Das heißt, du hörst dir Leute an, das gefällt einem, das berührt dich. Es geht also sehr viel über die Emotionen. Und dann kommt aber der Moment, du bist krank, du hast in der Familie ein Problem oder es ist, du hast Sorgen, du bist nicht richtig fit. Und dann plötzlich kannst du auf diese emotionale Ebene nicht mehr so zugreifen, über die vieles am Anfang funktioniert. Und dann habe ich einfach sehr früh gemerkt, brauchst du das Instrument. Und deswegen habe ich beispielsweise auch noch ein zweites Mal studiert. Also ich habe relativ lange studiert. Ich habe ein Diplom studiert und danach eben nochmal zwei Master hinten drauf und sogar noch privat meine Lehrerin, bei der ich auch immer noch bin. Und weil ich gemerkt habe, ich brauche wie so eine Toolbox. Ich brauche so einen Handwerkskoffer, den ich aufmache und wo ich früh weiß, ah, okay, so läuft's. Da wird es heute schwierig. Das funktioniert halt nicht so gut, weil eben irgendwas ist, weil ein Schnupfen da ist oder was auch immer oder nicht so gute Konzentration. Und ja, und da habe ich irgendwie gelernt, das als Instrument zu sehen, weil es mir geholfen hat, wie soll ich sagen, einsatzfähiger und einfach auch zuverlässig mit der Stimme umgehen zu können. Die Emotion brauche ich natürlich trotzdem. Und dieses Gefühl, dass das in mir drin ist. Aber das hat man als Sänger, glaube ich, sowieso, weil das natürlich unglaublich nah ist. Es bist immer du. Also auch eine Kritik beispielsweise ist ja immer sehr persönlich. Es wird ja nicht gesagt, gerade am Anfang auch dein Klang ist, bei einem Instrument wäre das dann immer, da deine Fingertechnik ist noch nicht so gut oder der Ansatz stimmt noch nicht. Und bei uns heißt es dann eben einfach, du siehst irgendwie, sieht irgendwie verkrampft aus. Das ist eigentlich total persönlich, ne? Oder zu sagen, das berührt mich einfach nicht. Also diese Farbe, die Stimmfarbe, das berührt mich einfach nicht. Ist ja wahnsinnig nah. Und so habe ich natürlich auch, um zu überleben eigentlich in diesem sehr wertenden Geschäft auch letztendlich gelernt, alles reinzuwerfen, was ich habe, wenn es soweit ist, aber trotzdem, aber bis dahin wirklich am Instrument zu arbeiten und ich sagte so, Instrument, siehst du, ich sag's schon gar nicht mehr in der Stimme.
Ja.
Und da wirklich einsatzfähig zu sein, um damit alles machen zu können, um dann eben jede Emotion rausdrücken zu können, die ich will. Aber andersrum hat es für mich persönlich nicht so gut funktioniert, weil es wirklich ein Geschäft ist auch, das klassische Musikgeschäft. Und da kann man als sehr sensibler Mensch doch auch ins Schwanken geraten. Und da hat es mir geholfen, eben dieses Wissen um mein handwerkliches Können einfach in der Tasche zu haben. Ja. Mhm.
Genau. Wie pflegst du deine Stimme?
Üben, also wirklich mindestens eine Stunde am Tag, was jetzt werden alle Instrumentalisten sagen, was, eine Stunde? Weil natürlich Pianisten irgendwie 7 Stunden an ihrem Instrument sitzen. Das können wir als Sänger natürlich so nicht. Also gerade am Anfang nicht, wenn man anfängt zu studieren. Später dann schon, man singt natürlich auch über die Probenzeit lang, aber wirklich üben, also Technik üben,
worüber wir gerade gesprochen haben. Singst du zu Hause? Also haben deine Nachbarn auch was davon, oder?
Ja, in der Tat singe ich auch zu Hause, wobei das ist jetzt auch ein großes Problem, was auch viele Kollegen auch in der Corona-Zeit haben. Hm. Wo übe ich, ja? Also die Nachbarn sind natürlich nach 6 Wochen auch irgendwann, ist jede schönste Puccini-Arie einfach zu laut. Und hier habe ich das große Glück jetzt in Hannover, dass ich bei der Besichtigung der Wohnung einen kleinen Laden entdeckt habe, der unten im Haus ist, der mir sofort ins Auge gefallen ist und genau, den wir jetzt gerade renovieren, umbauen, also völlig sanieren und wo also zum einen Übraum entstehen soll für mich, in dem ich wirklich auch abgedämmt auch üben kann, aber auch eine kleine Galerie, also wirklich so Kleinstkunst, ein Kleinstkunstraum entstehen soll und genau, da bin ich gerade am Brainstormen und auch viel am, ja, Konzeptionieren und das wird das sehr erleichtern natürlich, dass man einfach die Tür zumacht und ein Raum da ist, der auch so isoliert ist, dass alle Nachbarn danach noch gerne einen Apfelkuchen mit einem im Garten essen.
Ja. Genau. Was machst du denn oder was würdest du denn Laien empfehlen, die mit sich hadern, wenn zum Beispiel mal die Stimme belegt ist oder so? Was macht man denn da am besten so von... Gibt es eine Technik irgendwie? Oder räuspern sollte man ja nicht, dann wird es noch schlimmer.
Genau, ne? Nicht unbedingt räuspern. Oh ja, ein weites Feld. Wenn du krank bist, gibt es natürlich verschiedene Sachen, die einfach, die man über die Jahre, da hat glaube ich auch jeder so sein eigenes Zeug. Aber ich inhaliere zum Beispiel viel. Also ich würde immer inhalieren empfehlen, gerade wenn es über eine Krankheit, also über eine Erkältung läuft. Ansonsten, ja klar, Stimmtraining. Also ich meine, du als Journalist wirst das auch wissen, wenn du viel reden musst, das ist einfach anstrengend. Mhm. Gerade wenn man laut reden muss oder referieren muss. Ich glaube, das betrifft übrigens viele Berufszweige. Zum Beispiel, ich denke immer ganz extrem an Lehrer. Mhm. Also wenn man über eine ganze Klasse hinweg schreien muss sozusagen oder sprechen muss, da geht es ganz schnell, dass man einfach auch die Stimme verliert. Und ich glaube sogar zu wissen, dass die in der Pädagogik auch mittlerweile Sprechtraining haben.
Haben sie, ja. Mhm.
Genau. Mhm. Also klar, Training und auch da wissen, wie setze ich es ein, wie wird die Stimme tragfähiger.
Wie denn?
Also durch Übung. Leider nur durch Übung.
Aber was macht man denn?
Man kann irgendwas trinken oder so. Am besten, weiß ich nicht, ein Gin Tonic und dann wird es besser.
Oder Whisky. Aber was macht man denn zum Beispiel da? Was ist denn da eine Übung? Ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nie beschäftigt. Ne?
Oh, das ist, also letztendlich würde ich, zusammengefasst würde ich sagen, geht es um so viel wie möglich Lautstärke mit so wenig wie möglich, das ist jetzt sehr reduziert, aber so wenig wie möglich Anstrengung. Mhm. Und diese ganzen Muskelgruppen, die da also da mitspielen, die müssen trainiert werden und in Einklang gebracht werden. Mhm. Das ist schwer, das so in einem Satz zu sagen.
Ist ja Atemtechnik.
Aber ich würde Lippenflattern geht immer, also brrr, so wie, das ist immer was, wo man sozusagen die Stimme nicht komplett benutzt und mit dem man sich gut einsingen kann. Gerade wenn es nicht laut sein darf übrigens, das ist ja auch oft ein Problem. Mhm. Beim Vorsingen beispielsweise, also ich kann mich mal erinnern, ich habe mal ein Vorsingen gemacht, da gab es auch keinen Raum und dann habe ich mich in so einem riesen begehbaren Schuhschrank eingesungen. Und wenn du natürlich da anfängst, richtige große Übungen zu singen, da fallen dir einfach die Ohren ab. Und dann musst du versuchen, da irgendwie mit anderen Mitteln umzugehen. Und es gibt einen sehr guten Schlauch, Lux Vox heißt das. Das ist im Prinzip einfach ein Plastikschlauch. Das ist so ein Therapieschlauch. Den hat, glaube ich, weiß gar nicht, wer den erfunden hat. Müsste ich jetzt gerade überlegen, ob das ein Amerikaner war. Ich glaube. Und der, und da singt man sozusagen rein oder blubbert rein in ein Schlauch, der im Wasser hängt, in einer Flasche. Und das ist wirklich ein stimmtherapeutisches Mittel. Das benutzen auch wahnsinnig viele Sänger. Also das habe ich in den letzten Jahren, ist das unglaublich explodiert. In jedem Vorsingen sieht man die Leute irgendwie, die in Flaschen durch die Gegend blubbern. Und, aber das funktioniert tatsächlich gut. Das würde ich auch einem Laien empfehlen, bei jemandem, der merkt, oh, ich werde irgendwie immer heiser beim Sprechen.
Genau. Spannend. Wo möchtest du denn, weil du gesagt hast, bist nach Hannover gegangen, um auch international tätig zu sein, oder wahrscheinlich wegen des Flughafens und so weiter. Wo willst du denn noch singen überall?
Ja, also ich kann mich so glücklich schätzen, dass ich sage, ich habe wirklich vieles, was ich mir eigentlich erträumt habe oder was eben mir auch vielleicht gar nicht hätte erträumen können, ist in den letzten 2-3 Jahren auch wirklich schon wahr geworden. Also ich habe bei den Salzburger Festspielen gesungen. Ich war in Bregenz, das waren zwei wirklich tolle Sachen. Eins meiner Highlights war London, das war immer mein großer Traum, mal mit Antonio Papano zu arbeiten, und das war wirklich ganz großartig, ein ganz toller Dirigent und unglaublich netter Mensch, und das waren 5 Monate London, und das eine super Erfahrung einfach. Insgesamt. Also das, da sind wirklich Träume schon in Erfüllung gegangen, und jetzt kommt sozusagen noch das Sahnehäubchen mit Wien. Jetzt debütiere ich an der Wiener Staatsoper im Dezember. Übrigens auch mit einem Stück, in dem ich Dialog sprechen muss, nämlich Die Fledermaus. Wobei man da wiederum mit russischem Akzent meistens spricht, weil das ein, sozusagen eine, ja, genau, ein Charakter ist, der eben russischen Akzent hat.
Hattest du noch Russisch in der Schule?
Nein, nicht mehr. Französisch hatte ich.
Aha.
Was mir sehr entgegenkommt, weil ich viel französisches Repertoire mache. Das ist natürlich, das war ein Glücksfall. Also Russisch,
Ich hatte nämlich noch Russisch, ab der 3. Klasse damals.
Stimmt, dann geht das Ding relativ hoch, ne? Bis, glaube ich, zur Oberstufe hat man das gehabt, glaube ich, Russisch. Ja, also deswegen sind die Träume sind wirklich im Anflug. Und dann kommt noch ein Stück nächstes Jahr, das ich sehr, sehr liebe, Popea von Monteverdi. Da singe ich die Ottavia. Das ist eine unglaublich spannende Frauenrolle, die ich. Und Monteverdis Musik ist eben einfach diese ganz frühe Musik, die trotzdem unglaublich theatral ist. Das hat mich immer interessiert, und das ist natürlich toll, dass das jetzt kommt, weil man kann sich ja nie aussuchen, auch so wirklich was kommt. Es gibt sicherlich auch Sängerkollegen, die sich das absolut aussuchen können, klar. Mhm. Aber bei mir ist es schon so, ich gehe zu einem Vorsingen oder mache eine Arbeitsprobe, und dann hört jemand irgendwas und sagt, okay, das wäre was. Also da höre ich dich, oder magst du das Stück bei uns singen? Mhm. Und wenn das natürlich dann wirklich so passt wie da, wo mich das auch selber so wahnsinnig interessiert. Das war übrigens in Dresden auch mein großes Glück. Also ich hatte einfach ein paar sehr gute Begleiter, die mich, die wirklich meine Stimme so gehört haben, wie sie am gesündesten auch klingt und am besten klingt, und mir dadurch auch wirklich Rollen gegeben haben, die gepasst haben und mich eben nicht kaputt gemacht haben.
Wie viele Auftritte schafft man denn so im Jahr, dass die Stimme das auch mitmacht?
Das ist wahnsinnig individuell. Mhm. Also gerade wenn es im Konzert, im ganzen Konzertbereich singen die Kollegen teilweise wirklich wahnsinnig viel. Das kann ich ganz schlecht in Zahlen fassen. In der Oper ist das wesentlich eingeschränkt, aber natürlich, also die stimmliche Anstrengung, kann man sich ja vorstellen, wenn man eine 5 Stunden Wagner-Oper singt, doch nochmal eine andere ist, als wenn es natürlich jetzt ein 2-Stunden-Konzert mit einem Heidenstück ist. Das ist einfach doch nochmal mehr Anstrengung, Muskulatur, aber auch Körpern. Also wir bewegen uns ja auch viel auf der Bühne, und da kann man einfach nicht so viel machen, gerade von den ganz großen Sachen, von den ganz dramatischen Sachen. Also das kann ich schwer beantworten. Und für mich ist es auch sehr unterschiedlich, weil jetzt singe ich natürlich mittlerweile größere Rollen oder Hauptcharaktere auch. Und da wird es einfach weniger an sich, von der Menge her, aber natürlich nicht von der Anstrengung. Und die Vorbereitung dauert wesentlich länger. Also bei kleineren Rollen ist die Vorbereitung kürzer, du machst aber mehr. Und bei den größeren Rollen ist die Vorbereitung wesentlich länger. Also da brauche ich ja fast ein Jahr für eine wirklich große Partie. Bereite ich mich fast ein Jahr drauf vor, ungefähr. Ja.
Wäre denn New York auch mal ein Ziel noch?
Ja, zumal ich da noch nie war. Würde ich sehr gerne mal hin, ja, auf jeden Fall.
Ist das so das Ultimative, was man erreichen kann, wenn man in New York singt, oder Ist das, von, also ich gucke da vielleicht als Laie drauf, so von außen betrachtet, man hört es immer wieder, wenn man ja, in New York
die Met, ja.
Ja, genau.
Klar, das ist natürlich eine wahnsinnig große Adresse, keine Frage. Das Nonplusultra, ich glaube, das ist, habe ich über die Jahre so für mich festgestellt, das ist auch wirklich für jeden etwas anderes. Also für mich sind es zum Beispiel gar nicht unbedingt die Häuser immer, wo ich sage, wow, das ist jetzt, da will ich unbedingt noch hin oder da war ich schon, sondern es sind meistens die Menschen, die ich da treffe oder die Stücke, die ich mache. In London beispielsweise war es natürlich auch London, aber es war eben Papano, mit dem ich einfach wahnsinnig gerne mal arbeiten wollte und was dann eben so unglaublich viel Spaß dann auch macht. Oder dann gibt es eben ja einfach Rollen. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, ein Stück gemacht, das in einem KZ gespielt hat von Weinberg. Das war die Passagierin, ist auch relativ häufig jetzt mittlerweile gespielt. Das war zum Beispiel ein Stück, das hat mich einfach, das habe ich einmal gesehen, habe selber mitgemacht in einer kleineren Rolle in Karlsruhe. Und das hat mich so fasziniert, dass für mich diese Aufgabe, das war für mich irgendwie, da hatte ich was für mich erreicht. Hm. Also das war so mein, da wo ich gerne hin wollte auch, das wirklich so eine spannende und schwierige Rolle auch, und so ein Probenprozess auch, wenn man, also ich war sozusagen die Aufseherin in Auschwitz, also auch wirklich eine auch schwer zu tragende Geschichte über viele Wochen.
Ja.
Und ja, deswegen sind das immer eher solche Stationen. Und ich glaube, das ist tatsächlich häufig so. Und ich bin eben auch mit diesem Star-Boom oder diesem, ja, was du schon sagst, wenn man eben, ich bin Laie und was, der ist doch die Met eigentlich das Große. Ne? Das ist immer so ein bisschen, woran die Oper, finde ich, auch manchmal so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen krankt, aber was ich ja vorhin meinte mit elitär, ne? Dass man eben so ein paar Dinge kennt und das sind die großen Häuser und die 3, 4 Namen und das, es gibt aber eben noch so viel mehr, was Oper eben auch ist.
Ja, aber ich glaube, ganz viele Menschen kennen ja die bekannte Lieder, können das aber gar nicht in der Oper oder so weiter zuordnen, ne? Wie Nessun Dorma zum Beispiel oder also so diese großen Lieder, die wissen dann gar nicht, dass es dann, jetzt muss ich selbst überlegen, Turandot, oder?
Ja, oder Nabucco Gefangenenchor. Oder
war das, gibt, ja, genau.
Also ich weiß nicht, wie viel Bierwerbung schon irgendwelche Opernausschnitte benutzt haben. Also es ist,
da ist Peer Gynt ja, sehr, sehr beliebt.
So, ne? Ist es, genau, ganz viele. Ja. Und das ist auch vollkommen legitim. Und ich finde eben, das gibt so viele Seiten einfach auf dieses Genres. Und das ist auch gut so, weil wir eben sonst auch echt Gefahr laufen, eben keine große, und damals meine ich jetzt nicht im Sinne von Systemrelevanz, sondern dass die Relevanz allgemein auch im Theaterleben einfach schwindet. Weil natürlich das Sprechtheater beispielsweise wesentlich moderner, wesentlich näher dran ist. Also es gibt viel zeitnahere, politischere Themen. Mhm. Und die Oper hat nun mal, ist nun mal eine, was auch wunderschön ist natürlich, eine alte Kunstform. Aber wir müssen natürlich auch immer versuchen, diese Geschichten wieder so zu erzählen, dass uns irgendwie jemand zuhört und dass er nicht denkt, ah, okay, das ist wieder dieses Liebesdreieck und am Ende bringt sich einer um und dann bleibt eine übrig, so. Sondern, dass man immer wieder schaut, okay, wo knüpft denn das an? Wo ist denn das eigentlich, wo hat denn das noch mit uns zu tun? Deswegen brauchen wir unbedingt auch spannende Regieansätze. Nicht, weil es verrückt ist, irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo zu spielen, wo man das nicht vermutet, sondern weil es wichtig ist, damit wir es irgendwie wieder lesen können, so. Mhm.
Also ich finde, du kannst das sehr gut vermitteln. Du bist da vielleicht auch, weil du
vielen Dank.
Weil du so sagst, fachfremd. Vielleicht hat man da ist manchmal so eine gewisse Distanz zu dem, was man tut. Ganz gut, um immer so diese Außenperspektive zu behalten und das dann zu reflektieren und einzuordnen.
Ja, ich glaube, Distanz ist eben auch, das brauchen wir, um sozusagen diese Rampe zu haben, das ist auch wichtig, aber ich denke, das ist wichtig, dass es eben an den Menschen irgendwie dran ist. So, das auf jeden Fall.
Ja, also ich habe viel gelernt und ich habe auch Lust bekommen, mal wieder ins Theater zu gehen, was ich
ohnehin, ja unbedingt.
Was ich ohnehin ja tue, jetzt Corona-bedingt natürlich nicht. Also,
ja, wir müssen natürlich schauen, wie das bei uns allen weitergeht, ja. Und wie diese Form sich auch, die Kunstform auch sich verändern wird, anpassen muss. zurückfindet. Das wird, glaube ich, ein sehr langwieriger Prozess, denke ich.
Ja.
Weil wir uns ja auch sehr nah sind. Auf der Bühne beispielsweise allein schon. Sehr international, sehr nah. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich da in den nächsten Monaten auch tun wird. Ne?
Weißt du denn persönlich, wie es bei dir jetzt weitergeht? Oder wann es weitergehen könnte?
Tja, es ist natürlich sehr spannend, weil meine nächste große Produktion ist eben in Wien Ende des Jahres. Und da bin ich erstens natürlich noch nicht informiert, weil einfach, ich denke, da auch einfach gewartet wird. Was sind die Vorgaben? Wie viele Menschen können wir reinlassen? Also ich nehme schon an, dass die Veranstaltungen stattfinden werden, aber ich glaube nicht für eine Weile noch nicht in der Form, wie wir es gewohnt sind. Und da ist es, glaube ich, auch echt wichtig, auch andere Formate zu finden, auch jenseits von Streaming und so weiter, sondern wirklich Live-Formate zu finden, weil das macht uns aus. Das macht uns das Publikum aus, das macht uns der Moment aus, wenn wir rausgehen, wenn es sozusagen das Licht angeht. Und ich hoffe, dass das eine gute Balance gefunden wird zwischen wieder zurückfinden, so Business as usual sozusagen, und trotzdem neue Sachen probieren und neue Sachen versuchen. Denn es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es eben nochmal ein Lockdown oder nochmal ein Rückfahren des Ganzen gibt. Und dann, glaub ich, braucht es einfach Lösungen, die länger halten. Natürlich wünschen wir uns alle, dass es einfach wieder so wird, wie es war. Aber ob das wirklich kommt,
ganz schwierig, ist das abzuschätzen. Super schwer, ja.
Genau. Deswegen kann ich das tatsächlich auch nicht abschätzen. Ich habe vielleicht ein Open-Air-Konzert noch. Ich denke, das ist gut möglich, weil man da einfach wirklich auch, glaube ich, gut Abstand halten kann. Aber für Opernproduktionen hoffe ich sehr, aber bin relativ unsicher, was da passieren wird.
Genau. Naja, aber wir sind ja Optimisten und hoffen mal das Beste.
Unbedingt.
Und ich habe mich sehr gefreut, dass du Zeit für mich hattest.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich bin immer auf der Suche nach spannenden Geschichten und spannenden Biografien und bestenfalls noch aus Thüringen. Und bin ich auf dich gestoßen. Ja. Und war sehr angenehm. Vielen Dank. Und,
danke ebenfalls.
Und auch sehr spannend.
Schön. Und komm mal wieder ins Theater. Ich würde mich freuen.
Ja, okay. eventuell Wien.
Ja, warum nicht? Wunderbar. Das ist ein guter Einstieg, die Fledermaus. Da kann man auch in der Pause gern mal einen Sekt trinken und dann wird es noch lustiger.
Das ist doch gut.
Das ist immer meine Theorie bei Operette, warum die Leute so gut drauf sind, weil die einfach in der Pause nochmal, weil es ein bisschen legerer zugeht.
Also du musst wirklich Botschafterin werden dafür irgendwie. Du findest alle möglichen Argumente und wenn es der Sekt in der Pause ist.
Ja,
okay.
Dann
vielen Dank.
Alles Gute.
Ja, ebenso.
Bleibt gesund.
Und lebt euch gut ein in Hannover.
Danke. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss. Bis bald. Ciao.